Guten Tag, mein Name ist Sven Precht. Ich begrüße dich zur neuen Folge meines Zencast. Brief an K.B. Teil 1. Ich lasse die Anrede mal weg. Zwischen uns braucht es keine formale Anrede. In deiner Sprache gab es viele unterschiedliche Anredeformen, Höflichkeitsformen und Formen des vertrauten Umgangs. Ich schreibe heute allerdings in einer anderen Sprache, die du nicht gelernt hattest. Aber das macht nichts. Du wirst mich schon verstehen. Zwischen uns gab es ein Verstehen, das über Worte weit hinausging. Ich habe oft versucht, mich umständlich zu erklären und habe mich in meinen eigenen Worten verzettelt. Du hast nur geschmunzelt und trotzdem verstanden. Du hast mich immer gut verstanden. Ich vermute besser als ich mich selbst. Aber gut, das ist vielleicht keine große Kunst, denn ich verstehe mich oft selbst nicht. Du mich hingegen schon. Ich hatte nicht selten den Eindruck, du würdest alles verstehen. Auf eine direkte und schlichte Weise. Dein Verstehen ging weit über das verstandesmäßige Erfassen hinaus. Du warst kein Wissenschaftler und kein Psychologe. Du konntest nur direkt in die Seele eines Menschen schauen, ohne Umschweife, auf eine nicht gelehrte, unwissenschaftliche und direkte Weise. So, das war jetzt meine Anrede. Ich frage mich oft, wie du in bestimmten Situationen reagiert hättest. Wir leben heute in einer Zeit, die aus den Fugen geraten zu sein scheint. Nun, das haben bisher alle Zeitalter von sich behauptet. Und vielleicht liegt es gar nicht so sehr an der jeweiligen Zeit, als vielmehr an den beteiligten Menschen, dass alles aus den Fugen geraten zu sein scheint. Ich frage mich, was du wohl zu den aktuellen politischen Ereignissen gesagt hättest und zu gewissen politischen Persönlichkeiten. Du hast früher schon eben nichts dazu gesagt. Du hast geschwiegen. Du hast zur Kenntnis genommen, teilweise genau zur Kenntnis genommen und geschwiegen. Du hast dir wohl deinen Teil dazu gedacht. Ich weiß es nicht. Oder auch nicht gedacht. Du hast alles bereits gewusst. Alles, was es zu wissen gab. Das ist etwas, das ich immer bewundert habe. Es hat mir gleichzeitig Rätsel aufgegeben. Eben weil du nichts gesagt, keine Kommentare abgegeben hast. Ich habe mich gefragt, ob du das Zeitgeschehen als für einen Kommentar einfach nicht würdig betrachtet hast. Die Menschen machen einmal verrückte Sachen. Die Menschen führen Kriege und zerstören Landschaften, Städte und verursachen unendlich viel Leid. Die Menschen leiden. Ja, in erster Linie leiden die Menschen. An sich selbst. Viele der humanitären Leiden wären nicht nötig, wenn die Menschen nicht immer wieder nachlegen würden. Viele Konflikte. Ich kann es nicht anders sagen. Viele Konflikte sind rein menschengemacht. Und das heißt nichts anderes als im Grunde überflüssig. Du hast das politische Geschehen niemals kommentiert, weil jeder Kommentar immer wieder auf das Gleiche hinausgelaufen wäre. Die Menschen sind einmal so. Sie brechen Konflikte vom Zaun. Sie fallen übereinander her. Sie hegen ein massives Misstrauen gegeneinander. Und ich glaube, von dir gelernt zu haben, dass sie nicht mal sich selbst richtig vertrauen. Wer anderen nicht traut, ist selbst ein Dieb. So lautet ein deutsches Sprichwort. In deiner Sprache gab es ein ähnliches Sprichwort, das du hin und wieder zitiert hast. Dabei hast du so eigenartig deinen Kopf geschüttelt, als wäre damit alles gesagt. Deine Lehre bestand nicht zuletzt darin, tiefes Vertrauen zu fassen. Nicht nur, aber auch schon. Ich hoffe, ich habe dich in dieser Hinsicht richtig verstanden. Du hast nicht geliebt, vor anderen zu sprechen. Das Worte machen war dir suspekt. Du hast nicht nichts gesprochen, das nicht. Du hast dich auch gerne nach dem Befinden anderer Leute erkundigt, hast aufmerksam zugehört, Fragen gestellt, auch Ratschläge erteilt, aber immer auf eine auffallend zurückhaltende Weise. Du wolltest dich zurücknehmen und vor allem nicht viel Worte machen. Das Wortemachen erschien dir als eine hässliche Form der Eitelkeit. Und darin hattest du zweifelsohne Recht. Aber was sage ich? Ich will mir nicht anmaßen, dir Recht oder Unrecht zu geben. Du standest für mich und für deine wenigen anderen Schüler über solchen Fragen. Dir war jede Eitelkeit fremd. Du warst sachlich auf eine schwer fassbare Weise. Du warst an der Sache einer Frage aufrichtig interessiert, indem du von allen persönlichen Befindlichkeiten abgesehen hast. Von deinen eigenen Befindlichkeiten sowieso, aber auch von denen der anderen. Ich habe mich des Öfteren gefragt, ob du überhaupt irgendwelche Befindlichkeiten hattest. Aber das war so eine meiner törichten Fragen. Natürlich hattest auch du deine Befindlichkeiten. Auch du kanntest Tage, an denen es nicht so gut lief, an denen es dir persönlich nicht so gut ging. Aber du machtest kein Aufheben davon. Du standest über diesen Dingen. Und der Punkt ist, du standest deswegen über den Dingen, weil du dich so gründlich mit dir selbst befasst hattest. Du kanntest die Menschen und du kanntest dich selbst. Du warst nicht gerade mit dir selbst befreundet, wie man sagt, aber du warst allem Menschlichen gegenüber nachsichtig, auf eine strenge Weise. Ach, ich sehe schon, wenn ich nur versuche, deine Haltung zu charakterisieren, gerate ich sofort in Widersprüche. Ich will es trotzdem versuchen. Ich kann mich an einen Nachmittag erinnern. Wir saßen im Innenhof auf einer steinernen Bank im Schatten und schauten den Vögeln und den vorbeiziehenden Wolken zu. Draußen in der Welt der Menschen hatte es mal wieder Lärm gegeben. Irgendein politischer Skandal. Es ging, soweit ich mich erinnern kann, um Korruption. Irgendein politischer Führer, dessen Name wirklich nicht zur Sache tut, hatte entweder Geld unterschlagen oder Geld unrechtmäßig angenommen und sich beeinflussen lassen. Die Zeitungen waren an diesen Tagen voll mit Berichten und Statements zu diesen Vorgängen. Auch du hattest von diesem typischen Lärm der Zeit erfahren. Du hast in euren Zeitungen durchaus gelesen. Aber dann hast du die ganze Angelegenheit mit einem Achselzucken abgetan. Das war doch im Grunde nichts Neues. Das machten die Menschen einmal so. Das haben sie immer schon so gemacht. Diese kleinen Ferkeleien. So hattest du dich bei anderer Gelegenheit mal ausgedrückt. Das lag offenbar in der Natur des Menschlichen. Die Menschen suchten nicht nur nach ihren Vorteilen. Sie ließen auch mal fünf gerade sein, wie man bei uns sagt. Sie definierten Regeln und sie übertraten gerne diese Regeln, wenn es ihnen einen Vorteil brachte. Das haben sie immer schon getan. Und dann gab es halt Aufregung. Viel gesprochene und gedruckte Entrüstung und Empörung. Dabei waren doch fast alle so. Bis auf die wenigen, die redlich durchs Leben gingen und gehen. Diese wenigen, sie hatten sich täglich neu auszurichten, damit sie redlich bleiben konnten. Das Leben steckte voller Widersprüche und Fallstricke. Es war damals schon nicht so leicht, redlich zu bleiben. Und heute ist es auch nicht leicht. Die Zeiten haben sich geändert. Und sie haben sich auch wieder nicht geändert. Ich denke, so hättest du die Dinge heute gesehen. Du warst nicht leicht zu beeindrucken. Wir verfügen heute über ungeahnte technische Möglichkeiten. Die Entwicklung der modernen Technologien hat ein Tempo vorgelegt, das ihr euch damals nicht hättet vorstellen können. Oder doch? Ich glaube, auch du hättest gestaunt über das, was technisch alles möglich ist. Aber worüber du nicht gestaunt hättest, da bin ich mir ziemlich sicher, ist das, was die Menschen mit diesen neuen technischen Möglichkeiten anstellen. Denn das ist doch letztlich der Punkt. Wenn du einem Affen einen Computer in die Hand drückst, dann wird das arme Tier deswegen nicht zum Supermenschen. Nein. Unsere schwindelerregenden neuen Technologien dienen noch immer den gleichen alten Zwecken der menschlichen Hybris. Wir können fliegen und Daten verarbeiten. Wir träumen von einer starken künstlichen Intelligenz. Ja, um was damit zu tun? Es geht am Ende des Tages doch immer wieder um die gleichen alten Fragen von Macht und Vorherrschaft. Wir sind erst mit Knüppeln und Steinen, dann mit Lanzen und Pfeilen, später mit Schwertern und Pistolen, mit Gewehren und Schnellfeuerwaffen, mit Granaten und Panzern, mit Flugzeugen und Raketen, mit Bomben und immer schwereren Bomben bis hin zur Atombombe aufeinander losgegangen und daran scheint sich nichts zu ändern. Die Werkzeuge ändern sich. Wir entwickeln unsere schönen Werkzeuge immer weiter, aber wir entwickeln uns selbst nicht weiter. Einzelne Menschen vielleicht schon, aber die Menschheit als solche. Wenn ich die Nachrichten höre oder lese, muss ich leider feststellen, die Menschheit entwickelt sich nicht im geringsten weiter. Überall wird jetzt wieder aufgerüstet. Unsere gewählten oder nicht gewählten Regierungen stecken unvorstellbare Summen Geldes in die Rüstung. Um was zu tun? Dabei spielt es keine Rolle, ob diese Regierungen demokratisch gewählt sind oder nicht. Sie bereiten sich wieder auf militärische Konflikte vor. Und diese militärischen Konflikte werden an Schärfe nicht deswegen verlieren, weil die Nationen sich bewaffnen. Im Gegenteil. Es scheint keine Lösungen für diese Art von Konflikten zu geben. Außer dieser einen Lösung, die du uns vorgelebt hast. Du hast es selten ausdrücklich gesagt, aber deine Haltung hat mir zu verstehen gegeben, lass die anderen Politik machen. Lass die anderen diese Welt scheinbar regieren. Wir kümmern uns um das eigene Leben. Wir bestellen unseren Garten und kommen zur Besinnung. Wir sitzen morgens und abends gemeinsam in Meditation und tagsüber arbeiten wir auf unseren Feldern oder in unseren Häusern. Wir wollen niemanden erobern. Wir wollen auch niemanden belehren oder zu etwas nötigen. Unser gemeinsames Leben beruht auf Einsicht und Freiwilligkeit. Es gibt schon Regeln, aber diese Regeln sind schlicht und plausibel. Wir haben keine komplizierten Gesetze, für deren Auslegung es ein juristisches Studium bräuchte. Unsere Regeln beschränken sich auf das Nötigste und haben alle zum Ziel, kein weiteres Leiden zu verursachen. Insbesondere sehen wir vom Töten ab, vom Lügen und Prahlen und vom Töten. Das Töten, es hat nicht abgenommen. Wir töten Leben, wo wir nur können. Auf den Schlachtfeldern, in unseren Schlachthöfen und sogar in unseren Krankenhäusern. Wir nehmen das Sterben der anderen billigend in Kauf. Wenn man uns nur in Ruhe lässt, so würde ich heute die Lage zusammenfassen. Und wenn ich zurückdenke, war es früher nicht viel anders. Wir sind durchaus imstande, Mitgefühl für das Leiden der anderen zu empfinden. Unsere Kultur hat das differenzierte Mitgefühl auf eine Höhe entwickelt, von der sich frühere Kulturen nicht so leicht eine Vorstellung machen konnten. In unserer Literatur, aber auch in unseren Filmen und Theaterstücken setzten wir uns feingliedrig mit allen Aspekten des Lebens auseinander, als wären wir alle hoch und übersensibel. Das ist aber nur die eine Seite. Auf der anderen Seite lassen wir eben sterben. Wir töten in Europa nicht mehr selbst, aber wir lassen töten und wir finden nichts Besonderes daran. Im Vordergrund stehen das Töten von Tieren. Sie wurden früher auch schon getötet, nur nicht in solchen Ausmaßen, sowie das Sterben von Menschen in den ärmeren und weit entfernten Regionen dieser Welt. Damit scheinen wir, die meisten von uns, kein Problem zu haben. Ich kann mich noch erinnern, wie du ein Problem damit hattest. Du wurdest stumm, auf eine sprechende Weise sprachlos, wenn du von solchen Dingen erfuhrst. Dich rührte das Leiden nicht nur von anderen Menschen, sondern allgemein von fühlenden Wesen tief an. Du warst nicht nur betroffen, wie man heute sagt, sondern du zogst dich schweigend zurück, weil du nicht fassen und ertragen konntest, was doch allgemein üblich war. Ich denke, das war auch ein Grund, warum du so zurückgezogen lebtest. Du lebtest als Mönch, nicht weil du das zivile und familiäre Leben verachtet hättest. Im Gegenteil. Du lebtest als Mönch, weil du dir nicht anders zu helfen wusstest. Aber bitte, das ist jetzt meine Interpretation. Und es kann gut sein, dass du nicht einverstanden damit gewesen wärest. Ich muss oft an dich denken.